with great affection to the Lord, I greet all of you.
Liebe Schwestern und Brüder in Christus, voll Freude im Herrn grüße ich euch alle, die ihr, die Bischöfe, Priester, Diakone, die Männer und Frauen des geweihten Lebens und die Seminaristen der Vereinigten Staaten vertretet. Ich danke Herrn Kardinal Egan für den herzlichen Willkommensgruß und die guten Wünsche in euer aller Namen zu Beginn des vierten Jahres meines Pontifikates. Es freut mich, diese Messe mit euch feiern zu dürfen. Ihr seid vom Herrn auserwählt, ihr habt auf seinen Ruf geantwortet und ihr widmet euer Leben dem Streben nach Heiligkeit, der Verbreitung des Evangeliums und dem Aufbau der Kirche in Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir sind in dieser geschichtsträchtigen Kathedrale versammelt und da drängte sich geradezu auf, an die unzähligen Männer und Frauen zu denken, die uns vorausgegangen sind, die sich abgemüht haben für das Wachstum der Kirche in den Vereinigten Staaten. Sie haben uns damit ein dauerhaftes Vermächtnis von Glauben und guten Werken hinterlassen. In der ersten Lesung haben wir gerade gehört, wie die Apostel in der Kraft des Heiligen Geistes aus dem Obergemach herausgegangen sind, um die großen Taten des Herrn den Menschen aller Länder und Zungen zu verkünden. Auch in diesem Land bestand die Mission der Kirche immer auch darin, Menschen aus allen Völkern unter dem Himmel anzuziehen, und zwar in eine geistliche Einheit hinein, sodass sie den Leib Christi mit der Vielfalt ihrer Gaben reich beschenkt haben. Wir sind dankbar für die segensreichen Wohltaten der Vergangenheit. Aber wir schauen auch auf die Herausforderungen der Zukunft. Erflehen wir von Gott die Gnade eines neuen Pfingsten für die Kirche in Amerika. Mögen auf alle, die hier sind, Feuerzungen herabkommen, die Liebe zu Gott und den Nächsten neu entfachen und den Eifer für die Ausbreitung des Reiches Gottes. In der zweiten Lesung erinnert uns der Apostel Paulus daran, dass die Einheit im Geiste, diese Einheit, die die Verschiedenheit versöhnt und bereichert, ihren Ursprung und ihr höchstes Vorbild hat im Leben des dreieinigen Gottes. Als Gemeinschaft der reinsten Liebe und unendlicher Freiheit lässt die heiligste Dreifaltigkeit unablässig neues Leben in Schöpfung und Erlösung erstehen. Die Kirche ist das von der Einheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes her geeinte Volk. Sie ist gerufen zu verkünden, dass das Leben Geschenk ist, das Leben zu schützen und eine Kultur des Lebens zu fördern. Hier in dieser Kathedrale gehen unsere Gedanken natürlich an das heldenhafte Zeugnis für das Evangelium, das die verstorbenen Kardinäle Cook und O'Connor abgelegt haben. Die Verkündung des Lebens in Fülle, muss das Herz der Neuevangelisierung bilden. Denn das wahre Leben, unser Heil, ist nur zu finden in der Versöhnung, in der Freiheit und in der Liebe, den reichen Gaben Gottes. Wir sind dazu aufgerufen, genau diese Botschaft der Hoffnung zu verkünden, ihr Gestalt zu geben in dieser Welt, wo Egozentrismus, Habgier, Gewalt und Zynismus so oft anscheinend das zarte Pflänzchen der Gnade ersticken möchten, das in den Herzen der Menschen heranwächst. Der heilige Irenäus hat verstanden, dass der Aufruf des Mose, wähle das Leben, der tiefste Grund ist, den Geboten Gottes Gehorsam zu leisten. Vielleicht haben wir das aus dem Blick verloren. In einer Gesellschaft, in der für viele die Kirche in ihren Regeln verkrustet und nur institutional erscheint, da sind wir dringendst herausgefordert, die Freude leben zu lassen und mitzuteilen, die aus dem Glauben und der Erfahrung der Liebe Gottes kommt. Ganz besonders freut es mich, dass wir uns in der St. Patrick's Cathedral versammelt haben. Vielleicht ist sie mehr als jede andere Kirche in den Vereinigten Staaten bekannt und geschätzt als ein Haus des Gebetes für alle Völker. Tag für Tag treten Tausende Männer, Frauen und Kinder durch ihre Pforten und finden Frieden in ihren Mauern. Erzbischof John Hughes hat sie gebaut, Kardinal Egan hat es erwähnt, Er hat den Bau dieses ehrwürdigen Hauses vorangebracht und er wollte es in reiner Gotik bauen. Diese Kirche sollte nämlich nach seinem Willen die junge Kirche in Amerika an die reiche geistliche Tradition erinnern, deren Erbe sie antrat, und sie sollte dazu inspirieren, all das Gute dieses Erbes in den Aufbau des Leibes Christi in diesem Land einzubringen. Ich möchte deshalb gerne einige Details dieses Bauwerks eurer Aufmerksamkeit empfehlen. Es scheint mir, dass sie uns dazu anleiten können, über unsere besonderen Berufungen innerhalb der Einheit des mystischen Leibes Christi nachzudenken. Das sind zunächst die bunten Glasfenster, die den Innenraum in mystisches Licht tauchen. Von außen betrachtet erscheinen sie dunkel, geradezu düster und schwermütig. Aber sobald man die Kirche betritt, nehmen sie sofort Leben an. Sie reflektieren das Licht, das sie durchdringt, und lassen es in all seinem Glanz erstrahlen. Viele Schriftsteller, hier in Amerika zum Beispiel Nathaniel Hawthorne, haben das Bild der bunten Glasfenster gebraucht, um das Geheimnis der Kirche selbst zu beschreiben. Nur von innen her, nur aus der Erfahrung des Glaubens und des Lebens der Kirche sehen wir sie so, wie sie wahrhaft ist. Überflutet von Gnade, strahlend vor Schönheit, geschmückt von den vielfältigen Gaben des Geistes. Daraus folgt, dass wir, die wir ja in der Gemeinschaft der Kirche in der Gnade leben, berufen sind, alle in dieses Geheimnis des Lichtes hineinzuziehen. Das ist keine leichte Aufgabe in einer Welt, die eher dazu neigt, die Kirche sowie die bunten Glasfenster von außen zu betrachten. Eine Welt, zwar zu hat, es aber trotzdem schwierig findet, einzutreten in das Geheimnis der Kirche. Und auch für den einen oder anderen von uns im Innern kann das Licht des Glaubens schwächer werden durch Routine, als der Kirche verdunkelt werden durch die Sünden und Schwächen ihrer Glieder. Die Verdunkelung kann auch von den Hindernissen herkommen, die uns in einer Gesellschaft begegnen, die bisweilen Essen zu haben scheint und mit den grundlegendsten Forderungen der christlichen Moral nicht zurechtkommt. Ihr habt euer Leben geweiht, um Zeugnis abzulegen für die Liebe Christi und zum Aufbau seines Leibes. Aus euren alltäglichen Kontakten mit der Welt um euch herum wisst ihr, wie oft man versucht ist, in Frustration und Enttäuschung zu geraten und geradezu in Pessimismus zu verfallen. Kurz gesagt, es ist nicht immer leicht, das Licht des Geistes um uns herum zu sehen, den Glanz des Auferstandenen, der unser Leben erhält und neue Hoffnung auf seinen Sieg in die Welt ausgießt. Dennoch erinnert uns das Wort Gottes daran, dass wir im Glauben den Himmel offen und die Gnade des Heiligen Geistes die Kirche erhellen sehen, der sichere Hoffnung in unsere Welt bringt. Mein Herr und Gott, singt der Psalmist, sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen und du erneuerst das Antlitz der Erde. Diese Worte erinnern an die erste Schöpfung, als der Geist Gottes über den Wassern schwebte. Und sie lenken unseren Blick nach vorne zur neuen Schöpfung hin, zum Pfingsttag, als der Heilige Geist auf die Apostel herabkam und die Kirche als Erstlingsgabe der erlösten Menschheit einsetzte. Diese Worte fordern uns auf zu einem immer tieferen Glauben an die unendliche Macht Gottes, jede menschliche Situation verwandeln zu können, aus dem Tod das Leben zu erschaffen und auch die dunkelste Nacht zu erhellen. Und sie lassen uns an einen anderen wunderschönen Satz von Irenäus denken: Wo die Kirche, da ist der Geist Gottes. Wo der Geist Gottes, da ist die Kirche und alle Gnade. Das bringt mich zu einer weiteren Überlegung über die Architektur dieser Kirche. Wie alle gotischen Kathedralen ist sie sehr komplex. und ihren genauen und harmonischen Proportionen stehen für die Einheit der Schöpfung Gottes. Die mittelalterlichen Künstler haben Christus, das Schöpfungswort Gottes, oft als einen himmlischen Geometer dargestellt, mit dem Zirkel in der Hand, der das All mit unendlicher Weisheit und Bestimmtheit ordnet. So ein Bild könnte uns doch unser Bedürfnis vor Augen führen, die Dinge mit den Augen des Glaubens zu sehen und sie so in dieser Welt in ihrer wahrsten Ausrichtung zu erblicken, nämlich in der Einheit des ewigen Planes Gottes.
This requires, as we know, constant conversion.
Dazu bedarf es, wie wir wissen, der beständigen Umkehr und des Einsatzes, unseren Geist und Sinn zu erneuern, um so eine neue geistliche Mentalität zu erlangen. Es braucht auch die Entwicklung derjenigen Tugenden, die jeden von uns dazu befähigen, in der Heiligkeit zu wachsen und geistliche Früchte im je eigenen Lebensstand zu bringen. Ist nicht vielleicht gerade diese beständige intellektuelle Bekehrung genauso notwendig wie die moralische, um im Glauben zu wachsen, um die Zeichen der Zeit zu unterscheiden und um unseren persönlichen Beitrag zum Leben und zur Sendung der Kirche zu leisten? Eine der größten Enttäuschungen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das ja zu einem größeren Einsatz in der Sendung der Kirche für die Welt aufgefordert hatte, war, meine ich, für uns alle die Erfahrung der Teilung in verschiedene Gruppierungen, verschiedene Generationen, verschiedene Glieder derselben religiösen Familie. Wir kommen doch nur dann voran, wenn wir gemeinsam unseren Blick fest auf Christus richten. Im Licht des Glaubens werden wir die nötige Weisheit und Kraft entdecken, um uns auf Standpunkte hin zu öffnen, die sich vielleicht nicht immer ganz mit unseren eigenen Ideen und Vorstellungen decken. So können wir die Ansichten von anderen wertschätzen, seien sie älter oder jünger als wir. Und so schließlich auch das hören, was der Geist uns und der Kirche sagt. So bewegen wir uns gemeinsam hin auf die wahre Erneuerung im Geiste, die das Konzil wollte. Eine Erneuerung, die alleine die Kirche in ihrer Heiligkeit und Einheit stärkt, welche unerlässlich sind für die wirkmächtige Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute. Ist denn nicht gerade diese Einheit der Vorstellungen und Absichten, begründet im Glauben und dem Geist der beständigen Umkehr sowie dem persönlichen Opfer, das Geheimnis für das überraschende Wachstum der Kirche in diesem Land? Man muss nur an das außergewöhnliche Werk des beispielhaften amerikanischen Priesters Michael McGivney denken, dessen Visionen und Eifer zur Gründung der Ritter des Kolumbus führten, oder an das geistliche Erbe von Generationen von Ordensleuten und Priestern, die in der Stille ihr Leben dem Dienst am Volke Gottes in unzähligen Schulen, Krankenhäusern und Pfarreien gewidmet haben. Im Zusammenhang mit unserem Bedürfnis nach einer Perspektive, die im Glauben gründet und nach der Einheit und Zusammenarbeit beim Aufbau der Kirche, möchte ich auch noch ein Wort sagen zum sexuellen Missbrauch, der so viel Leid verursacht hat. Ich hatte ja schon Gelegenheit, darüber zu sprechen und über den Schaden, der daraus für die Gemeinschaft der Gläubigen entstanden ist. An dieser Stelle möchte ich einfach noch einmal euch alle, liebe Priester und Ordensleute, meiner geistlichen Nähe versichern. Während ihr nach Wegen sucht, mit der christlichen Hoffnung auf die Herausforderungen zu antworten, die sich aus dieser Situation ergeben. Ich verbinde mich mit euch im Gebet, auf dass es eine Zeit der Reinigung sei für jeden, und für jede einzelne Kirche und religiöse Gemeinschaft eine Zeit der Heilung. Möge der Herr Jesus Christus der Kirche in Amerika einen erneuten Sinn der Einheit und Entschlossenheit gewähren, während alle Bischöfe, Klerus, Ordensleute und Laien in der Hoffnung und der gegenseitigen Liebe und für diese Wahrheit vorangehen.
May forward in hope, in love for truth und for one another. Dear friends,
Liebe Freunde, diese Überlegung bringt mich an einen letzten Punkt zu dieser großartigen Kathedrale, in der wir uns befinden. Die Einheit einer gotischen Kathedrale ist, wie wir wissen, nicht die statische Einheit eines klassischen Tempels, sondern eine Einheit, die aus der dynamischen Spannung verschiedener Kräfte entsteht, die die Architektur nach oben treiben und sie zum Himmel ausrichten. Auch darin können wir ein Symbol für die Einheit der Kirche sehen. Sie ist ja die Einheit, wie Paulus sagt, eines lebendigen Leibes aus verschiedenen Gliedern, jedes mit seiner eigenen Aufgabe und Bestimmung. Auch hier sehen wir die Notwendigkeit, die Gaben jedes einzelnen Gliedes des Leibes anzuerkennen und zu respektieren, als Offenbarung des Geistes, die andere nützt. Sicher muss man in der Struktur der Kirche, wie Gott sie will, unterscheiden zwischen den hierarchischen Gaben und den charismatischen Gaben. Aber gerade die Vielfalt und der Reichtum der Gnaden, die der Heilige Geist gewährt, laden uns ein, beständig herauszufinden, wie diese Gaben in rechter Weise im Dienst an der Sendung der Kirche einzusetzen sind. Ihr, liebe Priester, seid in der Weihe Christus, dem Haupt des Leibes, gleichgestaltet worden. Ihr, liebe Diakone, seid geweiht für den Dienst an diesem Leib. Ihr, liebe Ordensleute, habt entweder kontemplativ oder im Apostolat euer Leben der Nachfolge des göttlichen Meisters geweiht, in großzügiger Liebe und voller Treue zum Evangelium. Und ihr alle, die ihr heute diese Kathedrale füllt, genauso wie eure älteren Brüder und Schwestern, die krank sind oder im Ruhestand und die eure Arbeit mit Gebet und Aufopferung begleiten, ihr seid berufen, Kräfte der Einheit zu sein im Innern des Leibes Christi. Durch euer persönliches Zeugnis und eure Treue zum euch anvertrauten Amt oder Apostolat bereitet ihr dem Geist den Weg. Denn der Geist hört nicht auf, seine überreichen Gaben auszugießen, neue Berufungen und Sendungen zu erwecken und die Kirche, wie es der Herr im Evangelium heute Morgen versprochen hat, in die ganze Wahrheit einzuführen.
So let us lift our gaze upward.
Richten wir also den Blick nach oben und mit großer Demut und großem Vertrauen bitten wir den Geist, uns zu befähigen, jeden Tag in der Heiligkeit zu wachsen, die uns zu lebendigen Steinen in dem Tempel macht, den er jetzt gerade inmitten der Welt aufrichtet. Wenn wir wahre Kräfte der Einheit sein sollen, so bemühen wir uns doch, die Ersten zu sein, die innere Versöhnung durch die Buße suchen. Vergeben wir erlittenes Unrecht. Ersticken wir jedes Gefühl von Wut und Streit. Bemühen wir uns doch, die Ersten zu sein, die Demut und Reinheit des Herzens zeigen, die notwendig sind, um uns dem Glanz der Wahrheit Gottes zu nähern. In Treue zum Glauben, der den Aposteln anvertraut ist, bemühen wir uns doch, freudige Zeugen der verwandelnden Kraft des Evangeliums zu sein. Liebe Brüder und Schwestern, in Einklang mit den edelsten Traditionen der Kirche in diesem Land, seid auch die ersten Freunde des Armen, des Flüchtlings, des Fremden, des Kranken und aller Leidenden. Handelt wie Leuchten der Hoffnung, die das Licht Christi in die Welt ausstrahlen, und ermutigt die Jugendlichen, die Schönheit eines Lebens zu entdecken, das sich ganz dem Herrn und seiner Kirche gibt. Diesen Aufruf richte ich besonders an die vielen Seminaristen und jungen Ordensleute hier. Jeder von euch hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Vergesst nie, ihr seid berufen, mit allem Enthusiasmus und mit der Freude, die der Geist gibt, ein Werk voranzubringen, das andere begonnen haben, ein Vermächtnis, das auch ihr eines Tages an eine neue Generation weitergeben müsst. müht euch großzügig und mit Freude, denn der, dem ihr dient, ist der Herr. Die Turmspitzen der St. Patrick's Cathedral werden bei weitem überragt von den Wolkenkratzern der Skyline von Manhattan. Und doch sind sie im Herzen dieser geschäftigen Stadt ein lebendiges Zeichen für die beständige Sehnsucht des menschlichen Geistes, sich zu Gott zu erheben. In dieser Eucharistiefeier wollen wir dem Herrn dafür danken, dass er uns gestattet, ihn in der Gemeinschaft der Kirche zu erkennen und mit ihm zusammenzuarbeiten beim Aufbau seines mystischen Leibes und sein heilbringendes Wort, die gute Nachricht, allen Männern und Frauen unserer Zeit zu bringen. Und wenn wir dann aus dieser großen Kirche herausgehen, dann gehen wir als Künder der Hoffnung inmitten dieser Stadt und an allen Orten, wohin die Gnade Gottes uns stellt. So wird die Kirche in Amerika einen neuen Frühling des Geistes erleben. Und sie wird den Weg weisen zu jener anderen, größeren Stadt, dem neuen Jerusalem, deren Licht das Lamm ist. Denn Gott bereitet auch jetzt ein Festmahl der Freude und des ewigen Lebens für alle Völker.
For sehr God is even now preparing for all people a banquet of unending joy and life. Amen.